Heute Morgen habe ich bereits ein Konkurrenzangebot bekommen. Wenn ich nicht gerade ein Manual hier habe, dann kann man nämlich da Motorola lesen. Das ist ja ein Öl, soweit ich weiß, oder? Und jetzt hat mir jemand angeboten, doch einen Anzug zu tragen, wo Ford draufstehen würde. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze weitergeht und dann schauen wir, was daraus entsteht. Aber nehmen wir doch einmal an, ich wäre so auf einer Fahrt mit meinem Auto, ich wäre unterwegs und hätte aber einen dringenden Termin, den ich wahrnehmen müsste. Und das würde dann passieren, dass ich dort an einem, zwei, vielleicht auch drei Orten, weil ich ziemlich zügig unterwegs bin, halt die Geschwindigkeit etwas übertreten habe. Ich hatte es eilig. Hätte alles gut gehen können, oder? War es nicht, ging nicht. Ausgerechnet an diesem neuralgischen Ort stand die Polizei, hat Geschwindigkeitskontrollen gemacht. Jetzt habe ich eine Buße, dreistellig, völlig ungerechtfertigt. Völlig ungerechtfertigt, denn ich hatte es eilig. Und eigentlich hätte die Polizei das sehen müssen, dass ich wirklich zu einem dringenden Termin gehen musste. Und überhaupt bin ich es ja, der die Steuern bezahlt und das ist der Lohn für die Polizei, oder? Also völlig ungerechtfertigt, oder? Und überhaupt, und das ist mein Hauptargument, ich bin ja so ein lieber Typ, oder? Wie gesagt, nehmen wir an, es ist ein fiktives Beispiel. Aber ich denke, nach dieser Einleitung, die wir von Heini auch gehört haben, ist für uns alle klar geworden, bereits schon klar geworden, dass wenn jetzt unsere Gedanken dahin gegangen sind, ja eigentlich sollte es man ja wissen. Und überhaupt, vielleicht gibt es ja einen Grund, weshalb die Geschwindigkeit dort reduziert ist. Und ja, Ordnung, es braucht doch eine Verkehrsordnung. Das hast du sehr gut dargelegt, oder? Wenn diese Gedanken, unsere Gedanken in diese Richtung gegangen sind, dann haben wir richtig gedacht. Denn es braucht eine Ordnung. Ja, es braucht eine Ordnung, denn ohne Ordnung funktioniert unser Zusammenleben einfach nicht richtig. Nicht gut. Das geht nicht. Und wie Heini schon eingeführt hat, ist das Thema dieser heutigen Predigt, Jesus gibt Lebensordnung, übrigens Duden sei Dank, der hat es wirklich getroffen, geht es um Ordnung, die Gott gibt. Und zwar im Speziellen geht es um diese tiefer liegende, grundlegende Ordnung, die Schöpfungsordnung. Und in diesen Bereichen werden wir auch darauf zu sprechen kommen, dass wir mit dem Satan, wie wir da umgehen können und auch ein Teil davon wird diesen Bereich der Welt tangieren. Darüber werden wir heute also auch sprechen. Das hindert uns ja, hier in Freiheit zu kommen, geistig zu wachsen, Heiligung zu erleben oder eben zur geistlichen Reife zu gelangen. Und ich lese den Text und den finden wir heute in Römer 1, Vers 20 bis 25. Und wir lesen da, denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung sind, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen auf Nichtiges verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für Weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes von vergänglichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat Gott sie dahingegeben, in den Begierden ihrer Herzen, in die Unreinheit ihre Leiber untereinander zu schänden. Sie, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, statt dem Schöpfer, der gepriesen sei, in Ewigkeit. Amen. Erstens, verstehe die Schöpfungsordnung. Unser Text beschreibt tatsächlich zuerst eben diese grundsätzliche Verkehrung, die da passiert durch die Menschen von der Schöpfungsordnung. Und der zeigt auf, wie die Menschen diesen Text verdreht und ins Gegenteil verkehrt haben und verpasst es nicht, auch die Folgen davon aufzuzeigen. Aber die Schöpfungsordnung, sie ist von Gott gemacht worden in dem Moment, als er eben alles geschaffen hat. Da hat er diese Ordnung gesetzt und hat sie gelegt. Und diese Schöpfungsordnung gibt uns Bahnen, in denen wir unser Leben in großer Freiheit und eben in großer Sicherheit leben können und leben dürfen. Und ja, wie ich das auch geschildert habe, jetzt in diesem hypothetischen Beispiel von der Straßenverkehrsordnung, tatsächlich gibt es Leute, also mein Verhalten, mein beispielhaftes Verhalten, tatsächlich gibt es Leute, und zwar nicht zu wenige, die denken, es spielt keine Rolle, wenn wir diese Schöpfungsordnung verkehren. Das ist kein Problem, macht nichts, hat auch keine Folgen, weil wir ja so alle so lieb sind, oder? Aber lasst uns doch am Anfang beginnen. Die Schöpfungsordnung. Ich möchte das versuchen darzustellen und zu erklären. Am Anfang hat Gott Himmel und Erde gemacht, lesen wir. Schöpfungsordnung nach 1. Mose 1, Vers 2, Kapitel 1, 1. Mose 1, Kapitel 1 und Kapitel 2. Und er hat die Erde vom Wasser getrennt. Und er hat den Wasserkreislauf geschaffen und er hat Lichter gesetzt, die uns für den Tag und für den Nacht Rhythmus geben, für den Monat, für die Jahreszeiten, für unsere Jahre einen Rhythmus schenken. Und in dieser Schöpfung hat er dann begonnen, Gewächspflanzen wachsen zu lassen, Gras, Blumen und dann natürlich auch die Bäume, oder? Und die Bäume hat er ganz verschieden gemacht. Da gibt es unterschiedliche Bäume. Aber sie dienen uns und sie nützen uns. Und dann, ganz gegen Ende der ganzen Schöpfung, hat er die Tiere geschaffen. Und die Tiere, sie sind in zwei verschiedenen Arten gemacht worden. So lesen wir es in der Bibel. Und zwar gibt es Tiere, die der Mensch domestizieren kann, also Nutztiere, und die anderen, die Wildtiere. So lesen wir es in der Bibel. Und ganz am Ende, wirklich ganz am Ende, schafft Gott den Menschen. Und er schafft ihn als Mann und als Frau. Und er setzt diese beiden in Beziehung zueinander, gleichwertig, auf derselben Ebene, einander ergänzend, einander als Gegenüber. Und auch wenn der Mann im Familienkontext vor Gott mehr Verantwortung trägt, so ist es trotzdem nicht so, dass Gott dem Mann befiehlt oder die Autorität gibt, über die Frau zu herrschen. Sondern was Gott sagt in seinem Wort, Epheser 5, Vers 24 oder auch im Kolosserbrief, der Mann hat den Auftrag, seine Frau zu lieben. Zu lieben, nicht zu herrschen, zu lieben. Der Mann hat den Auftrag, seine Frau zu lieben. Das ist ein Teil dieser Ordnung. Er setzt Menschen in Beziehung zueinander. Aber er setzt die Menschen auch in Beziehung zu den Tieren. Aber das ist eine ganz klare Abstufung. Die Tiere, sie sind hierarchisch gedacht unterhalb dem Mensch. Und genauso ist es mit der Schöpfung. Auch die Tiere stehen in Beziehung zur Schöpfung und der Mensch steht auch in Beziehung zur Schöpfung und auch die Schöpfung steht unterhalb. Sie steht hierarchisch gedacht unter dem Menschen. So hat es sich Gott gedacht. Und er hat dem Menschen Verantwortung gegeben und zwar in zweifacher Hinsicht. Auf der einen Seite sollen sie die Schöpfung bewahren und pflegen. Und auf der anderen Seite nutzen sie die Schöpfung, sollen sie die Schöpfung nutzen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, um leben zu können. Das ist so, wie es Gott gesetzt hat. So ungefähr sieht diese Schöpfungsordnung aus. Und das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist, und das ist so zentral wichtig, dass es eine Beziehung gibt mit Gott und dass der Mensch in Verantwortung steht vor diesem Gott. Und dass Gott über dem Menschen steht, natürlich, das ist der Sinn des Wortes auch Gott. Und dass der Mensch Rechenschaft geben muss gegenüber Gott. Und jetzt lesen wir in diesem Text, wie sich der Mensch von dieser Ordnung losgemacht hat. Und er hat das dadurch gemacht mit einem allerersten Schritt, indem er genau das begonnen hat zu verneinen. Er hat sich von Gott losgesagt. Gott brauche ich nicht. Es gibt keinen Gott. Und Paulus schreibt hier so klar und deutlich, wir hätten Gott oder wir würden Gott kennen, alleine in der Schöpfung. Die Schöpfung zeigt, dass es einen Gott gibt. Und der Mensch macht sich los von Gott. Und dann, was passiert? Er beginnt sich in großer Selbstüberhebung selber anzubeten. Der Mensch steht jetzt im Zentrum. Und weil der Mensch im Zentrum steht, kann er mit all dem, was unter ihm ist, machen, was er will und beutet aus, oder? Das ist die eine Seite. Aber er erniedrigt auch Menschen und beutet auch Menschen aus. Auch das macht der Mensch. Aber die andere Seite ist dann die, dass man irgendwann merkt, halt, was wir eigentlich haben, das geht kaputt. Und jetzt müssen wir es bewahren und jetzt kehrt man das Ganze um und stellt die Erde oder die Natur zu oberst und beginnt die Natur zu anzubeten. Und was passiert daraus? Es gibt Verwirrung, und zwar speziell Verwirrung in der Geschlechtlichkeit und Verwirrung, die der Mensch an sich selber ertragen muss. Das ist das, was hier in diesem Römerbrief steht. Die Ordnung Gottes wird demontiert und ja, da stehen wir natürlich drin. Und jetzt kommt dieser Vergleich mit dem Auto. Ich denke, Heini hat das schon sehr gut gesagt, aber ich kann auch jetzt noch sagen, mit hundertprozentiger Sicherheit, kein einziger von euch oder auch ich, der heute Morgen mit dem Auto in die Kirche gekommen ist, hat sich Gedanken gemacht darüber, soll ich heute den Weg über die Wiesen nehmen oder soll ich die Straße benutzen? Und niemand hat sich Gedanken darüber gemacht, fahre ich rechts oder fahre ich links? Es ist einfach klar. Und für uns alle war ganz klar, wir achten auf die Verkehrsordnung und wir achten auf die anderen Verkehrsteilnehmer. Warum? Es bewahrt uns vor Bußen. Also vor Konsequenzen, die diese Ordnungen auch mit sich tragen. Aber es bewahrt uns vor allem vor Schaden und vor Unfällen, oder? Das hilft doch, dass wir miteinander auskommen auf dieser Straße. Auch wenn es da und dort vielleicht manchmal einen etwas aggressiveren Fahrer doch gibt. Ja, auf jeden Fall ist der Vergleich mit diesem Straßenverkehrsgesetz sehr, sehr treffend. Und wir könnten uns jetzt, wir müssten uns eigentlich noch diese Frage stellen. Es ist eine theoretische Frage. Wenn ich jetzt nicht an das Straßenverkehrsgesetz glaube, hat es trotzdem Auswirkungen oder betrifft es mich dann nicht? Natürlich hat es Auswirkungen. Der Polizei ist es total egal, ob ich an das Straßenverkehrsgesetz glaube oder nicht. Sie wird mich büßen, wenn ich zu schnell unterwegs bin, oder? Aber wenn wir das übertragen auf die Schöpfungsordnung, dann denken wir oft genauso. Viele Menschen denken genauso. Ja, aber wenn ich doch nicht an Gott glaube, dann betrifft mich doch das auch gar nicht. Aber das stimmt halt einfach nicht. Es betrifft uns eben noch, weil diese Ordnungen, die Gott gesetzt hat, die sind fundamentaler, grundsätzlicher, wichtiger als jede Ordnung, die wir Menschen für unser Zusammenleben gebildet und festgelegt haben. Ja, und jetzt die Folgen davon. Unsere Geschlechtlichkeit, wie sieht das aus? Unsere Unsicherheit in der Identität, wie sieht das aus? Was erleben wir? Wir sitzen als Gesellschaft bereits in dieser Bedrohung drin. Und das ist so entscheidend jetzt. Es geht um unsere geistliche, um unsere seelische und um unsere körperliche Gesundheit. Es geht um unser Wohlergehen, um unsere Lebensqualität. Wenn wir diese Ordnungen grundsätzlich einhalten, dann dürfen wir damit rechnen, dass wir profitieren in dieser Hinsicht davon. Dass es uns körperlich, seelisch und geistlich besser gehen wird. Und deshalb ist es wichtig, dass wir diese Ordnung kennen. Tiere, sie können so wunderbar gute Freunde sein. Und jedes Tier hat seinen eigenen Charakter. Ich habe das bei Fischen gesehen, ich sehe das bei Vögeln, ich sehe das bei Kühen, ich habe das bei jedem Tier immer wieder entdeckt. Sie haben unterschiedliche Charaktere. Und spezielle Beziehungen sind irgendwo möglich. Aber kein einziges Tier ist in der Lage, die Beziehung zu einem Menschen zu ersetzen. Sei es ein Kind oder ein Partner. Ist es nicht, da gehört es auch nicht hin. Es ist und es bleibt ein Tier. Und dasselbe ist mit der Natur, oder? Da spielen wir dasselbe Spiel. Sie ist genial und unglaublich schön. Aber sie ist nicht etwas, was wir anbeten sollen, über uns setzen sollen. Und dasselbe ist mit dem Himmel. Wenn wir abends die Sterne sehen, und hier im Glamerland ist es wirklich zum Teil ganz toll sichtbar, wenn man den Sternenhimmel sieht, alles dunkel ist, dann sind die Sterne wirklich sehr gut sichtbar. Und es ist eindrücklich, aber sie sind nicht da, dass wir uns nach ihnen richten und sie anbeten. Und die Beziehung zwischen Mann und Frau. Gott hat hier Regeln gesetzt. Genießen wir das innerhalb dieser Regeln. Genießen wir das. Und ja, beten wir die Person an, die es wirklich verdient, angebetet zu werden. Das ist Gott, der Lebendige, der uns das Leben gegeben hat, der uns liebt und der diese Ordnungen, die wir hier entdecken, auch gegeben hat, aus lauter Liebe. Zweitens, rechne mit der unsichtbaren Welt. Es gibt hier noch etwas, was wir auch berücksichtigen müssen. Ich zeichne das in Form von einer Schlange. Und zwar redet die Bibel davon, dass es Mächte, Gewalten und Weltbeherrscher oder eben Geister in der Himmelswelt gibt. Und sie erklärt uns sehr ernsthaft, dass wir mit diesen Dingen rechnen müssen. Da aber Gott, was er geschaffen hat, alles nur gut ist, was er gemacht hat, geht man in der Theologie davon aus, dass sich diese Wesen zusammen mit dem Widersacher, also mit dem Satan, im Laufe der Zeit irgendwann gegen Gott aufgelehnt haben und dann gefallen sind und dadurch das geworden sind, was sie sind. Böse. Einfach böse. Also man geht davon aus, dass es sich um Engel handelt oder Himmelswesen, die von Gott abgefallen sind. Und diese Wesen, sie versuchen auch Macht auszuüben, sie versuchen zu beeinflussen, sie versuchen Menschen in ihre Richtung zu führen und oft gelingt ihnen das auch ganz gut. Aber, und da müssen wir festhalten, zuallererst, grundsätzlich hat Gott jedem Menschen, egal ob er an Gott glaubt oder nicht, einen ganz natürlichen Schutz vor diesen Mächten gegeben. Es gibt einen ganz natürlichen Schutz. Und dann, wir, die wir an Gott glauben, wir dürfen wissen, die Bibel sagt uns sehr klar, 1. Petrus 1, Vers 19, Jesus hat einen Preis bezahlt für uns. Mit seinem kostbaren Blut hat er uns erkauft, rausgeholt, unter jedem Einfluss heraus von diesen Widersachern und diesen Mächten. Und Kolosser 1, Vers 13 sagt, wir sind herausgerissen aus diesem Machtbereich der Finsternis und hineingestellt in das Reich des geliebten Sohnes Jesus Christus. Da sind wir, bei Jesus. Bei ihm sind wir sicher. Und trotzdem warnt uns die Bibel. Und ich denke, das gilt für uns immer wieder auch. Sie warnt uns sehr stark und sehr klar davor, sehr eindringlich, dass wir uns mit diesen Mächten eben nicht einlassen. Und die Frage ist dann immer, ja, wie wirken diese Mächte? Oder wie sieht man solche Dinge? Und wir haben in der Bibel einen Text im 5. Mose 18, der das beschreibt, der solche Sachen beschreibt, wie man als Mensch eben zum Beispiel auch in Kontakt treten kann mit solchen Mächten. Und dort lesen wir, dass Menschen Opfer darbringen, sogar Kinder manchmal. Wir lesen aber auch, genau, Wahrsagerei, Zaubern, Geister beschwören oder Magie betreiben. Aber auch wenn man auf Schutzzauber, zum Beispiel Amulette oder Glücksbringer vertraut, Beschwörungen durchführt, Totengeister befragt, die Zukunft vorhersagt oder mit Verstorbenen Verbindungen sucht, dann betritt man diesen Bereich, wo man den Kontakt mit diesen Mächten sucht oder versucht auszuüben und ja, gibt sich diesen Mächten hin. Und die Bibel sagt dann, Gott versteht das als geistlicher Ehebruch. Warum? Weil wir nicht mehr Gott vertrauen, sondern den Mächten und von ihnen versuchen, Dinge zu erwarten. Geistlicher Ehebruch. Gott ist eifersüchtig. Und er ist eifersüchtig mit Recht. Weil er weiß, wenn wir das machen, dann bringen wir uns auch in diese Gegenwart. Und da beginnt eine Bindung zu entstehen, die sehr, sehr stark werden kann. Und das sollen wir nicht. Das sollen wir nicht. Wir geraten unter den Einfluss von diesen Mächten. Und natürlich, dieser Text hat nur einen Teil davon gesagt, natürlich gehört auch die Anbetung anderer Götter in genau diese Kategorie. Auch vor esoterischen Dingen sollten wir sehr vorsichtig sein. Und sogar gibt es Bereiche, einzelne Bereiche in der Alternativmedizin, die genau solche Rituale, solche Techniken nutzen, um ihre Wirksamkeit zu erhöhen. Ich möchte kurz die Grundlage zu diesen beiden Dingen erklären. Es gibt in dieser Welt zwei Glaubenssysteme. Zwei Glaubenssysteme, die wirklich wirken, hinter denen Macht und auch eine gewisse Autorität steht. Und das eine Glaubenssystem ist der lebendige Glaube an Jesus Christus. Und ihm ist gegeben alle Macht. Im Himmel und auf Erden, Matthäus 28, Vers 18, alle Macht ist bei ihm. Und wenn er frei macht, und er hat die Macht, uns zu befreien, dann macht er Recht frei. Bei ihm ist die Macht gegeben. Und das andere Glaubenssystem könnte man das animistische Glaubenssystem nennen. Animismus. Man sagt ihm auch Naturreligion. Animismus wird auf der ganzen Welt praktiziert. Natürlich sehen wir es in Reinkultur unter den Naturvölkern. Wenn wir aber diese verschiedenen Naturvölker beobachten und ihre Glaubenssysteme beobachten, dann sehen wir Gemeinsamkeiten, die tragen, die sind überall da, auch wenn sich die Völker noch überhaupt nie aus ihrer Region hinaus bewegt haben, sind die gleichen Systeme. Und überall wird Kontakt gesucht mit diesen Mächten, mit Geistern, mit Dämonen, mit Dschinnen, wie immer sie das dann auch nennen. oder? Wird der Kontakt gesucht und oftmals unter einer Anleitung eines Fachmanns, eines Zauberers, eines Schamanen, eines Medizinmanns oder eines Druiden oder was für Namen es überall dann gibt für solche Leute. Und diese Leute helfen dann, Rituale durchzuführen. Das sind vielleicht Opfer, das sind aber auch andere Rituale, Anbetungsrituale und so weiter. Fluchrituale, aber auch Segensrituale, die führen das durch, oder? Und sie führen das durch, weil sie etwas von dieser geistigen Welt haben wollen. Und das ist die Grundlage beim Animismus. Übrigens, zum Animismus gehört immer auch eine unglaubliche Ahnenverehrung oder eigentlich besser gesagt Totenverehrung, oder? Aber sie führen diese Rituale durch, weil der Animismus, er möchte etwas von diesen Mächten. Er möchte, dass diese Mächte ihre begrenzte Macht, die sie haben im unsichtbaren Bereich, indem sie Gottes Macht imitieren, einsetzen, um ihm seine Wünsche zu erfüllen, um ihm zu gefallen zu sein. Die Grundlage des Animismus ist nichts anderes als ein Handel. Ich gebe den Geistern, den Dämonen etwas, wenn sie mir dafür etwas zurückgeben. Ganz anders ist es mit Gott. Da kommen wir als Bittende zum souveränen Gott. Und er übt seine Macht in dieser Art aus, wie er weiß, dass es für uns gut ist. Aber seine Macht ist nur ein Vielfaches größer. Er ist unbegrenzt, er ist allmächtig. Aber es ist ein System der Gnade. Wir kommen, wie wir sind, haben nichts zu bringen außer uns selber und die Anbetung, die wir Gott geben können. Und Gott beschenkt uns. So funktioniert im Gegensatz dazu das christliche oder eben der lebendige Glaube an Jesus Christus. Ich habe über Animismus geredet. Ich muss ergänzen, in jeder organisierten Religion, sogar im traditionellen Christentum, gibt es animistische Praktiken und oftmals sind diese animistischen Praktiken eine starke, große Grundlage dieser Religion. Drittens, lebe in Freiheit. Wir können frei werden. Jesus will uns frei machen, wenn wir in solchen Beziehungen gestanden sind. Dann will er das brechen. Dann will er uns rausholen. Er möchte Freiheit für uns. Oder wie ich es hier auch gezeichnet habe. Freiheit für uns. Das möchte Jesus. Und es beginnt eigentlich immer damit, dass wir einfach bekennen, als Sünde bekennen, was wir getan haben, wenn wir so eine Handlung durchgeführt haben, wenn wir Teil davon gewesen sind oder wenn wir entdecken, oh, ich habe so einen Glücksbringer und von dem kann ich mich nicht loshaben oder nicht loseisen. Er bestimmt mein Leben und ich habe Angst davor, den wegzutun. Dann ist das so ein Zeichen, dass es hier Befreiung, wirklich Befreiung eben dienen würde. Und wenn man das als Sünde bekennt, dann kann Jesus vergeben. Und jetzt gibt es eigentlich immer zwei Möglichkeiten, wie wir frei werden aus diesen Bindungen, die entstanden sind. Das eine ist, dass wir uns zu eigen machen, was die Bibel darüber sagt. Die Verse, die ich vorzitiert habe, 1. Petrus 1, Vers 19, wir sind freigekauft durch das Blut Jesus Christi. Das ist ein Kaufpreis. Wir gehören nicht mehr irgendjemanden, sondern wir gehören Jesus Christus allein. Oder Kolosser 1, Vers 13, wir sind herausgerissen aus der Macht der Finsternis und hineingestellt in das Reich des geliebten Sohnes Jesus Christus. Und wenn wir das glauben, dann kann diese Freiheit so passieren, sofort. Der andere Weg ist, und der kann es auch, und braucht es oft immer wieder, dass wir uns jemanden suchen und mit jemand ein Lossagegebet durchführen. uns lossagen vor Jesus Christus von diesen Tätigkeiten. Und vielleicht braucht es auch Befreiungsgebete, vielleicht wiederholt. Das kann ein Prozess sein, aber auch der führt zum Ziel Freiheit, weil Jesus will diese Freiheit geben. Er will diese Freiheit geben. Und er möchte, dass wir in dieser Freiheit leben können. Und letztendlich ist es dieser Punkt, den wir auf beiden Wegen lernen und dann wirklich auch Intus haben, nämlich, dass wir lernen, als Gläubige, die wir Jesus Christus gehören, dem Widersacher zu widerstehen. Jakobus 4, Vers 7, 1. Petrus 5, Vers 8, vielleicht Jakobus 4, Vers 6, demütigt euch zuerst unter die mächtige Hand Gottes. Und dann Vers 7, widersteht aber dem Teufel und er wird vor euch fliehen. Wir widerstehen dem Teufel. 1. Petrus 5, Vers 8, dasselbe. Wir widerstehen dem Teufel. Und wir werden Standhaftigkeit gewinnen und unseren Stand einnehmen. Und das bringt uns ein tüchtiges Stück in die Freiheit. Ich möchte noch Folgendes feststellen. Wenn es wirklich so ist, dass diese Mächte gefallene Engel sind, dann dürfen wir auch wissen, dass ihre Anzahl begrenzt ist. Begrenzt. Begrenzt. Okay? Und weil ihre Anzahl begrenzt ist, sie aber trotzdem über immer mehr Menschen ihren Einfluss versuchen aufrechtzuerhalten, wählen sie vor allem oder bevorzugt eben auch zwei bestimmte Wege. Und der eine dieser Wege ist, dass sie versuchen, durch Ideologien Menschen zu leiten, zu führen. Ideologien. Und manche Ideologien sind leicht durchschaubar. Nehmen wir Gender. Gender widerspricht einfach in praktisch allem dieser Schöpfungsordnung, die Gott gesetzt hat zwischen Mann und Frau. Ist relativ einfach. Aber die meisten Ideologien, die nehmen ein Stück Wahrheit und bringen Lüge dazu. Und wenn ich die ganze Bewegung mir anschaue, Fridays for Future, für diese Wiederherstellung der Natur und die letzte Generation und wie diese Organisationen alle heißen mögen, dann denke ich, genau da ist es, oder? Gott hat uns geboten, dass wir die Schöpfung bewahren, dass wir Sorge tragen. Das ist die Wahrheit. Aber er hat uns auch geboten, dass wir die Schöpfung nicht anbeten, dass wir die Schöpfung nicht über uns stellen, dass wir nicht alles für die Schöpfung machen und selber nicht zu Sklaven für die Schöpfung machen, sondern wenn, dann werden wir Sklaven Christi, oder? Aber nicht für die Schöpfung. Und er möchte uns Freiheit geben in dieser Beziehung zur Schöpfung. Und wenn ich sehe, ich meine, das ist ein finanzielles Argument, das ist dasselbe wie mit der Buße, oder? Aber die Steuern, die wir immer mehr haben bezüglich Schöpfung, ja, zum Teil mögen sie gerechtfertigt sein, aber zum Teil eben nicht. Und sie knechten einfach Menschen. Oder? Und das ist nicht Gottes Wille. Gott möchte, dass wir in größtmöglicher Freiheit leben können. Und sein Wort sagt, die Schöpfung, das ist Römer 8, Vers 20 bis 22. Die Schöpfung leidet unter der Sünde des Menschen. Das ist das Problem. So sieht es die Bibel. Also, Ideologien. Lasst uns Ideologien prüfen. Lasst uns Ideologien prüfen am Wort Gottes und uns entsprechend auch versuchen zu verhalten. Und dann gibt es diesen zweiten Weg, den ich noch ganz kurz ansprechen möchte. Mächte versuchen immer wieder auch Leiterpersonen zu beeinflussen. Weil Leiter haben immer einen gewissen Einfluss über Menschen, oder? Und wenn sie Leiter beeinflussen können, dann beeinflussen sie eine Gruppe von Menschen. Und deshalb ist es so wichtig und ich möchte einfach euch bitten, immer wieder für die Leitenden, sei es Teamleiter, sei es Gemeindeleiter, sei es auch ich als Pastor, meine Frau Elisabeth, dass ihr immer wieder für uns betet. Wir brauchen das. Wir brauchen das. Denn es ist so, als Leiter steht man oft in einem stärkeren Gegenwind als andere. Wir brauchen das. Und ein Schutz, und das ist ein Tipp einfach als, für alle, die irgendwo leiten, schaut immer wieder, dass ihr nicht alleine seid. Schaut immer wieder, dass ihr Freunde, Kollegen habt, Leiter auf der gleichen Stufe, wie wir als Gemeindeleitung, wir sind im Moment zu viert. Wir brauchen einander. Denn dann ist es viel, viel schwieriger, dass eine einzelne Person in eine Richtung gehen kann und irgendwann stellt sich heraus, dass diese Richtung mal doch nicht gut war. Und das bedeutet auch für uns Leiter, das ist auch ein Appell, also es gilt für alle letztendlich, lasst uns immer wieder korrigierbar bleiben. Dass Menschen auf uns zukommen können und uns auch ansprechen können auf gewisse Dinge. Genau. Denn Gott hat ein Ziel, oder er hat mehrere Ziele mit uns natürlich, oder? Hier, geistliche Reife. Als Automechaniker hat man immer so gewisse Manuals dabei. Über den Umgang mit dem besiegten Feind, ganz gut zu lesen. C.S. Lewis, Dienstanweisungen für einen Unterteufel. Es gibt viele richtig gute Bücher in diesem Bereich. Ihr dürft gerne so etwas euch zuführen und euch da auch wieder einmal vielleicht mit diesem Bereich oder diesem Thema beschäftigen. Denn Gott möchte etwas für uns. Galater 5, Vers 1. Für die Freiheit hat Christus uns befreit. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder unter ein Joch der Sklaverei bringen oder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Amen.